Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Gläubigen, am letzten Sonntag im Religionsunterricht unserer Jugendlichen wurde ich stürmisch gefragt nach den Drangsalen der letzten Zeit und nach den Vorzeichen der Wiederkunft Christi und vor allen Dingen über den Antichrist. Einer meinte dann sogar: Warum bringt man denn den Antichrist nicht einfach um? Und es war eine sehr spannende Stunde und da habe ich mir gedacht, das mache ich heute zum Thema. Das ist ja hochaktuell. Meine Lieben, es gibt in der alten babylonischen Religion die Vorstellung, da ist der große Gott Marduk und sein Gegenspieler, der Drache des Chaos. Und in der altpersischen Religion, da gibt es Ormuzd, den Gott des Lichtes, und seinen Widersacher Ahriman, den Fürsten der Finsternis. Und es gibt Ahnungen in der Menschheitsgeschichte, sozusagen eine Art Menschheitserbe, in verschiedensten Religionen, dass Gott einen Widersacher haben müsste und dass am Anfang der Zeit zuerst die Lichtseite siegen würde, dann aber schwelt der Kampf zwischen dem Schöpfer und seinem Widersacher durch die Jahrhunderte und Jahrtausende und der Satan wird sozusagen immer stärker. Und am Ende tritt dann noch einmal so richtig dieser Widersacher Gottes in aller Bosheit und Macht auf und wird dann endgültig besiegt. Und der Schauplatz dieses Kampfes ist nicht der Himmel und auch nicht die Unterwelt, sondern unsere Erde. Und der Preis dieses Kampfes ist der Mensch. Meine lieben Gläubigen, wir als Katholiken, wir haben die Offenbarung, die göttliche Offenbarung und wissen Genaueres. Uns ist der Antichrist vorausgesagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt schon die Hauptprobe oder die Generalprobe für die Zeit des Antichristen haben. Und darum ist es bestimmt sinnvoll, darüber nachzudenken. Ich meine auch, der Antichrist hat seine Vorbereitung. Ich möchte 5 Etappen aufzählen. Die erste ist die rechtliche Abschaffung Gottes. Gott hat rechtlich keine Gewalt mehr. Es gibt die Menschenrechte, aber keine Gottes Rechte. Zweitens, die Relativierung der absoluten Wahrheit. Zwar haben wir das in der Philosophie der letzten Zeit, die Wahrheit ist nicht mehr absolut, sondern sie steht neben den verschiedensten Meinungen und die absolute Wahrheit kann man ja sowieso nicht erkennen oder wenn, dann ist sie veränderlich, geschichtlich. Das Gleiche haben wir in der Mathematik. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts galt den Mathematikern oder allgemein den Wissenschaftlern und den Menschen die mathematischen Gesetze als Abglanz ewiger Wahrheit. Aber mit dem Mathematiker David Hilbert am Beginn des 20. Jahrhunderts hat sich das geändert. Heute verstehen die Mathematiker unter ihrem Fach ein Regelsystem, man nennt das Axiomensystem, aber nicht mehr eine absolute Wahrheit. Und schließlich haben wir die Relativierung der Wahrheit auch in der Theologie und in der Kirche. Papst Johannes Paul II. Hat in dem berühmt-berüchtigten Treffen von Assisi 1986 alle Vertreter der Religionen eingeladen, die Hindus und die Buddhisten und die Moslems und die Juden und die Protestanten und die Anglikaner und so weiter und so fort. Und alle standen auf derselben Stufe wie der Papst. Die anderen Götter stehen auf derselben Stufe wie der wahre Gott. Relativierung der Wahrheit. Und derselbe Papst hat den Koran geküsst. Man küsst die Bibel, man küsst aber auch den Koran. Und derselbe Papst hat sich ein Hindu-Mal auf die Stirne machen lassen von einer Hindu-Priesterin. Man hat das Kreuzzeichen, aber auch das Hindu-Mal auf der Stirn. Und so steht eine Religion neben der anderen. Vor kurzem brachte ich die Krankenkommunion einer unserer Gläubigen in dem riesengroßen Spital Schwarzwaldklinik. Und als ich rausgehe durch die breiten Gänge, sehe ich auf einmal das Schild Gebetswaschraum. Ah, dann sehe ich einen Halbmond dabei und denke mir, ach, das ist ein Waschraum für die Moslems, bevor sie beten. Und mache die Türe auf, tatsächlich, so war es. Also Relativierung der Wahrheit. Drittens, die Zerstörung des Schönen und der Kult des Hässlichen. Unsere Kunst ist heute sogar oft nicht nur hässlich, sondern sogar gotteslästerlich. Und der Antichrist hat als eine Wesenseigenschaft, dass er ein großes Lästermaul hat. Zerstörung des Schönen, des Erhabenen, des Guten, des Heiligen. Dann viertens, die Droge. Damit meine ich das Haschen nach Glück durch den allgegenwärtigen Sex, durch echte Drogen und so weiter. Man möchte eben das Glück sofort haben, man möchte sofort genießen. Man möchte nicht mehr warten bis zur Ehe, sofort will ich den Genuss haben. Und das ist genau das, was der Antichrist verspricht. Er will das Glück hier auf Erden geben. Hier soll das Paradies sein auf Erden ohne Gott. Und schließlich fünftens, die Macht des Antichristen durch die Kontrolle, durch die allgemeine Kontrolle, der niemand mehr entrinnen kann. Hier sind wir auch schon sehr weit fortgeschritten. Es ist bekannt, dass unsere E-Mails, unsere SMS und so weiter, dass die alle kontrolliert werden. Auch unsere Briefe. Beim Verteiler in der Post werden die Briefumschläge eingescannt, sodass die Adressen und die Absender gespeichert sind. Meine Lieben, das ist das, was uns in der Apokalypse vorausgesagt ist. Alle, groß und klein, alt und jung, werden das Zeichen des Tieres an ihrer Stirne oder auf ihrer Hand tragen. Und nur die können kaufen und verkaufen. Also der Antichrist wird eine große Kontrolle und eine große Macht ausüben. Und es werden nur wenige sein, diejenigen, die das Siegel des lebendigen Gottes auf ihrer Stirne tragen. Das heißt, die heiligmachende Gnade, die werden das Tier nicht anbieten. Und da sehen wir, meine Lieben, die große Bedeutung jetzt von Weihnachten. Weihnachten heißt Herabkunft der Gnade. Das Einzige, was uns bleibt, ist die heiligmachende Gnade. Gott, der Herr, Gott, der Vater, der himmlische Vater, wird auch seine Auserwählten prüfen und züchtigen. Sie werden nicht ohne Leid sein. So wie ein irdischer Vater seinen Sohn züchtigt, wird auch der himmlische Vater seine Auserwählten züchtigen. Aber sie sind eingeschrieben in sein Herz, in seine Liebe. Ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben. Mit ewiger Liebe liebe ich dich. Und könnte eine Mutter ihr Kind vergessen? Ich vergesse dich nicht. Und beim Propheten Zacharias heißt es so wunderbar: Wer euch antastet, euch die Auserwählten, wer euch antastet, greift meinen Augapfel an. Wir sind so innig geliebt wie der Augapfel Gottes. Und da hilft sonst kein Bunker und kein NATO-Olivanzug, sondern der Bunker ist die Gnade. Wir müssen uns sozusagen die Gnade einbunkern. Und dann sind wir in dem Herzen Gottes und sind sein Augapfel und werden behütet. Amen.